Bevor es losgeht, wir möchten gerne wissen, wie dir diese Folge und unser Podcast gefällt. Schreib uns gerne an podcast@muko.info und bewerte uns auf deiner Podcast-Plattform.
Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. In unserer ersten Folge CF-Diabetes haben wir schon viel über die Grundlagen der Erkrankung, die Diagnose und die Therapie gehört. Auch haben wir interessante Einblicke in die Leitlinienarbeit bekommen. Jetzt geht es weiter mit spannenden Informationen zu den Inhalten der CF-Diabetes-Schulung und dem alltäglichen Umgang mit der Erkrankung. Bei mir ist immer noch die Ernährungsexpertin Bärbel Palm und wir legen direkt los. Frau Palm, wie kann man aktiv dazu beitragen, die Entstehung eines CF-Diabetes zu verhindern oder hinauszuzögern?
Das ist eine sehr schwierige Frage und ich würde bezweifeln, dass man es überhaupt verhindern kann. Das ist ein großes Wort, verhindern. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die bei der Entstehung des CF-Diabetes beitragen und die einfach gegeben sind, die nicht verändert werden können. So die genetische Disposition, die Mutation, das Alter, die Pankreasinsuffizienz, also die Schwäche der Bauchspeicheldrüse und auch die Leberfunktionsstörung. Es gibt Dinge, die einfach erforderlich sind, die therapeutisch notwendig sind, wie zum Beispiel eine Steroidtherapie oder eine Transplantation. Aber es gibt durchaus Faktoren, die man beeinflussen kann und wo man möglicherweise präventiv entgegenwirken kann. Was mir ganz, ganz wichtig ist, an der Stelle zu betonen, viele Eltern stellen sich vor, wenn sie ihrem Kind nie auch nur eine Süßigkeit geben, man könnte es verhindern. Aber das ist leider nicht der Fall. Aber man kann durchaus mit Ernährung einiges tun und auch mit dem Lebensstil. Das erste und wichtigste ist eigentlich, dass man Unter- und Übergewicht vermeiden sollte. Dann eine Ernährung so zu gestalten, dass unsere Darmflora glücklich ist, unser Mikrobiom. Ein gesundes Mikrobiom schützt vor chronischen Entzündungen und das ist die treibende Kraft für diesen oxidativen Stress und für die Entstehung des Diabetes. Um jetzt mal ganz konkret zu werden, positiv für unser Mikrobiom sind Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe aus Gemüse, Salat, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse. Dann die Omega-3-Fettsäuren aus hochwertigen Pflanzenölen oder aus fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Hering. Ungünstig ist eher Fastfood, rotes Fleisch, auch stark industriell verarbeitete Lebensmittel und auch Softgetränke, süße Getränke und Haushaltszucker insgesamt. Wenn ein Patient mit Mukoviszidose eine nächtliche Sondierung über PEG braucht, dann ist es wichtig, diese Sondierung nicht bis in die frühen Morgenstunden laufen zu lassen, sondern so spätestens um 1 oder 2 Uhr durch zu sein. Auch Stress spielt eine Rolle. Stresshormone lassen den Blutzuckerspiegel ansteigen und körperliche Aktivität, Sport ist wunderbar, denn damit kann man die Insulinwirkung positiv beeinflussen. Das heißt, das Insulin, das gebildet wird, wirkt einfach viel besser. Zur exokrinen Pankreasinsuffizienz. Man weiß, dass eine bedarfsgerechte Enzymsubstitution tatsächlich auch einen Einfluss hat und den Blutzuckeranstieg nach der Mahlzeit verbessern kann. Dann fällt mir noch das Vitamin D ein. Wir wissen, dass unter Vitamin D-Mangel sich das Risiko für einen Diabetes erhöhen kann, über verschiedene Wege einfach. Und last but not least, die CFTR-Modulatoren haben offensichtlich auch einen indirekten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, auf die Diabetesentstehung. Wir haben weniger entzündliche Prozesse. Viele Menschen sagen, sie haben viel mehr Kraft, mehr Energie, haben mehr Lust, sich zu bewegen. Der Appetit kann zunehmen, aber es kann auch in die andere Seite kippen. Wenn nämlich es zu Übergewicht kommt, dann ist es wiederum eher ungünstig. Ja, und wir haben auf jeden Fall eine bessere Verdauung. Viele Menschen, die ein Diabetes schon haben bei Mukoviszidose, können unter der Therapie mit CFTR-Modulatoren die Insulindosis reduzieren. Andere brauchen mehr. Also das ist sehr spannend und wir müssen da noch ganz viel lernen.
Für die Betroffenen bzw. deren Eltern verändert sich durch diese zusätzliche Erkrankung viel und daraus ergibt sich auch ein neuer Schulungsbedarf. Was sind die Bestandteile einer Diabetes-Schulung?
Ja, grundsätzlich ist uns erstmal allen klar, dass dieser Diabetes eine neue und zusätzliche Diagnose für die Menschen mit Mukoviszidose darstellt. Und das ist eine hohe emotionale Belastung, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. Das heißt, es ist ganz wichtig bei der Diagnosestellung und auch bei der Schulung, um die es geht, diese Diagnose zu verkraften, zu psychisch zu bewältigen. Und da spielt auch die psychologische Betreuung während dieses Prozesses eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und von daher ist natürlich auch ein Psychologe ein ganz, ganz wichtiger Schulender in dieser Zeit. Inhalt der Schulung ist auf jeden Fall die Pathophysiologie. Das heißt, der Patient muss erstmal verstehen, was passiert da in meinem Körper. Er lernt über Glukosewirksamkeit von Lebensmitteln ganz viel, wie er Mahlzeiten verteilen sollte, wie es zu Unterzuckerungen, zu den Hypoglykämien kommen kann, wie er die therapieren kann, wie er die überhaupt erkennt oder was er prophylaktisch dagegen tun kann. Er lernt, die Glukosewerte einzuschätzen, Kohlenhydrate abzuschätzen. Er lernt ganz viel über Blutzuckermessungen, lernt moderne Verfahren zur kontinuierlichen Glukosemessung kennen. Die werden ihm einfach im Rahmen der Schulung erstmal vorgestellt und es wird geschaut, welche das möglicherweise passende Gerät ist oder welche Technik für ihn individuell passend ist. Natürlich lernt er ganz viel über Insuline, über Wirkprofile, wie wird Insulin gelagert, wie kann man Insulin injizieren, aber auch andere Themen wie Sport und Bewegung, Krankheit, Führerschein und Straßenverkehr spielt eine Rolle, Diabetes auf Reisen und natürlich auch eine Beratung zur Schwerbehinderung, also eine sozialrechtliche Beratung gehört zur Schulung. Und das ist ein riesiges Pensum und hat einfach zum Ziel, dass der Patient lernt, seinen eigenen Diabetes selbst gut zu behandeln, um die entsprechenden Therapieziele zu erreichen.
Das ist meine Erfahrung.
Ich bin Christian, 45 Jahre alt. Seit meiner Transplantation im Jahr 2014 habe ich Diabetes. Vor der Transplantation hatte ich bereits eine gestörte Toleranz. Mit der Transplantation ist aus dieser gestörten Toleranz ein fester, insulinpflichtiger Diabetes geworden. Nach Abschluss meiner Reha habe ich mir einen Diabetologen vor Ort ausgesucht, der mich betreut. Wir haben, ich glaube, ein oder zwei Jahre lang rumprobiert, bis wir das richtige Medikament gefunden haben. Seitdem ich das richtige Medikament habe, geht es mir schon deutlich besser und mein Langzeitblutzucker hat sich wieder etwas reguliert. Ungefähr zur gleichen Zeit habe ich dann auch einen Sensor erhalten, mit dem ich meinen Blutzucker deutlich besser kontrollieren kann. Und die Kombination aus dem richtigen Medikament und der Sensormessung hat dazu geführt, dass ich meinen Diabetes relativ gut im Griff habe. Die größten Beeinträchtigungen liegen vor allem dann vor, wenn ich ungeplant irgendwelche Aktivitäten vornehme und mein Insulin oder mein Blutzuckerspiegel dann in den Keller rauscht und ich in der Regel schnell Abhilfe schaffen muss und etwas essen muss oder trinken muss, damit mein Blutzuckerspiegel wieder besser reguliert ist. Das ist in der Regel meine größte Herausforderung, weil grundsätzlich im Alltag habe ich es mittlerweile so gut integriert, dass ich es, ja, klar, es ist störend, aber es ist grundsätzlich nicht so belastend wie für jemanden, der es nicht gewohnt ist, Medikamente zu nehmen. Das sehe ich bei mir gerade im Freundeskreis, dass einige Leute dadurch sehr heftig betroffen sind oder auch mental getroffen sind. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich sage mir, es ist eine weitere Herausforderung, mit der ich umgehen muss. Und im Endeffekt durch die Blutzuckermessung über einen Sensor und das passende Insulin kann man da eigentlich relativ gut mit umgehen und ich komme damit eigentlich sehr gut klar.
Das Insulin, das zur Behandlung des CF-Diabetes eingesetzt wird, muss ja gespritzt werden. Ist es wichtig, an welcher Körperstelle man sich das Insulin spritzt? Und gibt es Alternativen zu klassischen Spritzen?
Ja, die bewusste Wahl und der regelmäßige Wechsel von Spritzstellen ist wichtig. Das spielt eine wesentliche Rolle für die Wirkgeschwindigkeit des Insulins, je nachdem, in welche Bereiche gespritzt wird. Es verhindert Gewebeschäden und es sichert eine gleichmäßige Aufnahme des Insulins, also der Wirkeintritt. Ja, die Möglichkeiten zur Injektion, da gibt es eine ganze Reihe. Ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, fast 40 Jahre, noch gelernt, beziehungsweise es auch geschult, Insulin mit einer Spritze aufzuziehen und auch Insulin in der Spritze zu mischen. Inzwischen gibt es eine unfassbar tolle Entwicklung, ja, gerade in dem Bereich der Diabetestechnologie. Fast kein Mensch, denke ich, spritzt heute noch mit einer herkömmlichen Spritze. Es wird ein Pen benutzt oder aber auch eine Insulinpumpe. Und auch da gibt es fantastische Fortschritte. Und ich bin da auch auf die Zukunft sehr gespannt. Das erste kommerzielle sogenannte Fully Closed Loop System, das hat gerade die EU-Zulassung bekommen und ist derzeit in der Markteinführung, aber noch nicht flächendeckend in Deutschland zu erhalten. Und das ist tatsächlich eine sogenannte komplette künstliche Bauchspeicheldrüse im Sinne von Insulinsekretion. Das ist sehr, sehr spannend. Und was mich fast noch mehr freut, es gibt eine neue Insulinpumpe in den Niederlanden, eine sogenannte bihormonelle künstliche Bauchspeicheldrüse, die möglicherweise Ende 27 auf den deutschen Markt kommen wird. Und die hat nicht nur das Insulin, sondern zusätzlich das Glucagon. Und das, finde ich, könnte für die Mukoviszidose Menschen ein tatsächlich sehr wichtiges Instrument sein. Die Auswahl, welches System ich nehme, ob ich ein Pen nehme oder eine Pumpe nehme, die ist tatsächlich davon abhängig, wie der Krankheitszustand ist, wie die individuelle Situation ist und das Wesentliche, was möchte der Patient selbst. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ich will nicht von so einem Gerät abhängig sein, ich will nicht ständig daran erinnert werden, dass ich Diabetes habe und das soll man auch nicht sehen. Und andere wiederum finden das total bequem und sind glücklich, diese Technologie zu haben. Also der Mensch selbst muss entscheiden, aber wir als Schulende können ihm zeigen, was es einfach gibt und ihm einfach bei der Auswahl unterstützen.
Was ist bei akuten Infekten oder wenn man Sport macht? Hat das Auswirkungen auf die Diabetestherapie?
Oh ja, auf jeden Fall. Gerade akute Infekte, ja, das ist eine Entzündungsreaktion im Körper und die verändert die Insulinsensitivität, das heißt, wie gut das Insulin wirken kann. Die Insulinwirkung nimmt dadurch ab und das ist ziemlich kompliziert, denn wenn ich einen Infekt habe, habe ich gleichzeitig weniger Appetit in der Regel. Das heißt, ich brauche zwar mehr Insulin, habe aber weniger Appetit. Wenn ich es mit einer Magen-Darm-Grippe zu tun habe, dann ist es eine ganz andere Situation, denn ich spritze Insulin, aber die Kohlenhydrate kommen einfach nicht an. Es wird erbrochen. Kochen oder ich habe Durchfall und dann ist die Gefahr von Unterzuckerungen extrem erhöht. Das heißt, in diesen Krankheitszuständen ist es sehr wichtig, engmaschig den Blutzucker zu kontrollieren, um dann auch reagieren zu können. Zum Sport. Sport ist per se super toll und wichtig. Sport ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, für Abbau von viszeralem Fett, also gerade dann, wenn vielleicht doch ein bisschen Übergewicht besteht, aber auch mental, für unsere mentale Gesundheit sehr wichtig. Unsere Knochen, unsere Muskulatur lieben Sport. Die Lungenfunktion verändert sich, wenn wir uns bewegen, und natürlich die Insulinempfindlichkeit, das heißt, das Insulin, das gebildet wird, wirkt einfach viel, viel besser. Dadurch kann es zur Senkung von Blutzucker kommen. Es kann Entzündungsmarker reduzieren und auch Blutfette positiv beeinflussen. Natürlich muss man bedenken, dass unter Sport, wenn plötzlich das Insulin deutlich besser wirkt, es zu Unterzuckerung kommen kann. Und deswegen ist auch der Sport so ein wichtiges Thema im Rahmen der Schulung. Und welches Insulin wie stark reduziert werden muss, hängt natürlich von der sportlichen Aktivität, von der Bewegung zusammen. Ist es ein Ausdauer- oder ein Kraftsport? Ist es gerade eine Trainingssituation oder ist es eine Wettkampfsituation? Und wie ist überhaupt der Trainingszustand? Wenn ein Fußballer sich beispielsweise ins Boot setzt und plötzlich rudert, kann er komplett anders reagieren als bei seinem gewohnten Fußballspiel. Also Sport und auch Krankheit muss im Rahmen der Schulung und auch kontinuierlich gut besprochen werden. Die Schulung ist da einfach das A und O.
Das ist meine Erfahrung.
Hallo, mein Name ist Eva. Ich bin 23 Jahre alt, habe Mukoviszidose und seit einigen Jahren einen CF-Diabetes. Schon längere Zeit vor der offiziellen Diagnose Diabetes waren meine Blutzuckerwerte im grauen Bereich, aber insgesamt zum Glück noch längere Zeit so gut, dass ich noch nicht anfangen musste mit Insulinspritzen. Allerdings war mir immer klar, dass der Tag irgendwann kommen wird, an dem ich dann doch anfangen muss. Und so kam er auch. Für mich war das eine ziemlich schwierige Diagnose, die da noch dazugekommen ist, auch wenn ich schon mich lange damit befasst habe. Aber es war trotzdem noch mal eine große Herausforderung und ist es auch im Prinzip immer noch. Irgendwie habe ich mich inzwischen sehr daran gewöhnt und sage immer so, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, nicht Diabetes zu haben, auch wenn ich natürlich jederzeit bereit wäre, ihn abzugeben. Aber was für mich eine große Herausforderung ist, ist, dass ich seit meiner nötigen Lebertransplantation vor 3 Jahren täglich Cortison nehmen muss, was meine Blutzuckerwerte im negativen Sinne beeinflussen und gerade am Nachmittag und Abend immer für sehr hohe Blutzuckerwerte sorgt, weshalb ich oft dagegen spritzen muss und selbst dann irgendwie das Gefühl habe, dass das Insulin gar nicht richtig wirkt oder ich halt einfach trotz dem Spritzen sehr hoch bin, was oft dazu führt, dass meine Nächte dann umso niedriger sind und ich sehr oft in der Nacht aufwache. Und auch wenn ich an sich gerne mal Süßigkeiten esse und es auch vermutlich manchmal vorher mache, bevor es überhaupt unbedingt nötig wäre, also bevor mein Blutzucker so niedrig ist, dass ich es wirklich muss, ist es dann doch nachts eher nervig und nimmt mir sehr viel Schlaf. Das ist für mich so das, was mich eigentlich am meisten stört an meinem Diabetes.
Man hört ja auch häufig von Schwangerschaftsdiabetes, das hatten Sie am Anfang ja auch schon angesprochen. Ist das für Frauen mit Mukoviszidose auch ein Thema?
Oh ja. Frauen mit Mukoviszidose, ob mit oder ohne Diabetes, müssen wirklich sorgfältig überwacht werden und die Gefahr ist eben erhöht, einen schwangerschaftsassoziierten Diabetes zu entwickeln und von daher ist eine fürsorgliche Betreuung sehr, sehr wichtig. Auch da ist der UGTT, also der orale Glukosetoleranztest, sehr, sehr wichtig. Am besten, wenn es eine geplante Schwangerschaft ist, bereits vor der Schwangerschaft sollte man diesen UGT machen. Dann so am Ende des ersten, Anfang des zweiten Trimenons, so im Bereich 12. bis 16. Schwangerschaftswoche den zweiten UGT und schließlich am Ende des zweiten Trimenons oder Anfang des dritten. Das ist so in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche. Und wenn die Frau dann entbunden hatte, sollte man nach der Schwangerschaft so 6 bis 12 Wochen danach, nach der Entbindung, nochmal ein UGT machen, um zu sehen, ob der Diabetes auch wieder verschwunden ist. Der Diabetes ist so wichtig, weil ein schlecht oder unzureichend behandelter Diabetes für die Schwangere selbst vermehrte Infektionen machen kann in den Atemwegen, pulmonale Exazerbation, die Lungenfunktion könnte sich verschlechtern und auch eine Gewichtszunahme unzureichend sein während der Schwangerschaft. Und bei nicht guter Stoffwechseleinstellung ist es wie bei allen Frauen mit einem Gestationsdiabetes, dass die Gefahr von Frühgeburtlichkeit erhöht sein kann. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, dass es CF-spezifische aktuelle Daten dazu wenig gibt. Also wir lernen noch und es ist extrem wichtig, um diese Frau gut durch die Schwangerschaft zu bringen, dass wir eine intensive Betreuung und eine gute Kommunikation durch das Team der CF-Ambulanz, das Diabetes-Team und der gynäkologischen Praxis haben. Auf jeden Fall würde man Frauen mit einem Diabetes während der Schwangerschaft eine Insulinpumpentherapie empfehlen. Übrigens an der Stelle, die Frau mit Diabetes kann auch stillen. Es muss natürlich beachtet werden, dass sie einen erhöhten Energiebedarf, Nährstoffbedarf und Flüssigkeitsbedarf hat. Und wenn eine bestimmte Medikamentengabe erforderlich ist, muss man noch mal genau gucken, ob sie weiter stillen kann.
Frau Palm, gibt es eine Situation, die Ihnen aus Ihrem Arbeitsalltag rund um das Thema Diabetes besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, tatsächlich zwei Fälle sind mir in wirklich bleibender Erinnerung, zwei sehr unterschiedliche Fälle in Erinnerung geblieben. Das eine war ein Säugling, der einfach nicht gediehen ist. Er hat nicht zugenommen, er hat eine Komplikation nach der anderen erlitten. Es ging ihm sehr, sehr schlecht, auch von der Lunge her. Und ja, im Alter von 11 Monaten haben wir dann einen CF-Diabetes diagnostiziert. Das heißt, da hat kein Mensch dran gedacht. Der Diabetes kommt ja eigentlich erst so im jungen Erwachsenenalter. Da geht die Inzidenz hoch. Niemand hat dran gedacht, dass auch ein Baby bereits ein CF-Diabetes entwickeln kann. Und der zweite Fall, das war eine Jugendliche, die ein Diabetes entwickelt hat. Das heißt, wir hatten die Diagnose und dann kamen dummerweise zwei Dinge zusammen. Zum einen wurde ich selbst krank. Die Aufnahme, die stationäre Aufnahme zur Insulineinstellung war schon geplant und ich wollte die Schulung übernehmen. Ja, und dann wurde ich krank und fiel einige Zeit aus und parallel kam die Pandemie. Das heißt, wir durften auch teilweise Patienten in der Ambulanz nicht sehen. Alle geplanten stationären Aufnahmen wurden auch verschoben. Und die Eltern gingen mit diesem Mädchen zu einem niedergelassenen Diabetologen und dort rutschte die Arme in eine Typ-2-Diabetes-Schulung. Und ihr wurde erzählt, du musst jetzt an Gewicht abnehmen, dann wird das schon mit dem Diabetes und du darfst dich nicht mehr fettreich ernähren. Und das Mädchen, das eigentlich in einem Normalgewicht war, nahm dann total krass ab. Und als ich dieses Mädchen dann nochmal sah, war es wirklich in einem bedauernswerten Zustand. Es war abgemagert, die Lungenfunktion hat gelitten. Und es war so auch ein mutloses, ein trauriges Mädchen. Und ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, und von daher an der Stelle nochmal, wie wichtig diese Leitlinie ist, um zum Beispiel genau solche Dinge zu vermeiden.
Abschließend möchte ich Sie noch fragen, wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Mukoviszidose gekommen?
Das ist eher zufällig passiert. Ich habe mich nach einem neuen Tätigkeitsfeld umgesehen und sah das Stellenangebot in der Kinderklinik in Homburg. Ja, und dann verliebte ich mich sofort in diese Aufgabe, in die Arbeit mit Kindern, mit den Eltern. Und ja, ich habe ganz viel Herzblut dabei, eine innere Begeisterung, aber auch eine Dankbarkeit, weil es kommt so unfassbar viel zurück von den Patienten. Das mag jetzt so ein bisschen pathetisch klingen, aber es ist definitiv so, dass mich die Arbeit mit den Menschen mit Diabetes selbst bereichert.
Herzlichen Dank, Bärbel Palm, CF-Ernährungsexpertin in der Kinderklinik des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen und dass Sie mir den Raum gegeben haben für dieses Gespräch. Und es hat mir ganz viel Freude bereitet und bleiben Sie gesund.
Sie auch.
Das war Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.